herzlich willkommen zu unserer mittlerweile 5. Folge von Lesezeiten, Two Girls, One Book, mit der lieben Fabienne.
Hallo.
Und mit meiner Wenigkeit, der Anne. Hi.
Wenigkeit, Schmienigkeit.
Mit meiner Kleinigkeit.
Kleinigkeit, mit deiner kleinen Süßigkeit.
Ja, lieb, nett und unschuldig ist mein Motto, definitiv. Ja.
Obwohl, lieb, nett und unschuldig und ein Jahr älter jetzt schon.
Ja, darüber sprechen wir nicht. Nein, Quatsch. Ich bin stolze 36, ich gehe jetzt auf die 40 zu. Und ich habe mir immer früher vorgestellt, wie ist das? So, also, weißt du, als ich meine Ausbildung angefangen habe, ich bin gelernte Sozialversicherungsfachangestellte, hatte ich halt Kollegen, die auch so 35 oder älter waren. Die hatten halt alle ein Haus, einen Mann, okay, habe ich auch, Kinder, Garten. Ich habe 2 Echsen.
Und das sind auch Kinder.
Ja, und ich verdiene mein Geld mit Sachen im Internet. Hätte ich jetzt nicht so gedacht.
Ja, gut. Aber wenigstens verdienst du dein Geld, ne?
Das stimmt. Ne? Und ich habe Spaß dabei und Herzblut ganz viel drin.
Ja, und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man für sich selber seinen Weg findet, wie man glücklich ist.
Ja.
Und das auf jeder Ebene, ne? Also der eine möchte Kinder, der andere möchte eben keine Kinder, der andere möchte 4 Katzen, der nächste möchte beruflich erfolgreich sein und ist gar nicht so der Familienmensch. Und ich finde, das darf und soll auch jeder für sich selber entscheiden und nicht an irgendwelchen gesellschaftlichen Konventionen irgendwie hängen, die einem irgendwer sagt, was man irgendwie in seinem Leben tun müsste. Wir haben nur das eine Leben. Oh, jetzt wird's ganz schön deep, ne? Wir haben nur das eine Leben und jeder sollte das so leben dürfen, wie er das gerne möchte, solange er niemand anderen damit einschränkt.
Okay. Ich sag dir jetzt was, Fabi.
Okay.
Ich möchte einen Dackel.
Ein Dackel?
Ich möchte einen Dackel haben.
Süß.
Das Problem ist, mein Mann möchte nicht.
Oh.
Das ist schwierig.
Und was machst du jetzt? Setze einfach einen Dackel ins Wohnzimmer und sagst, der wohnt jetzt hier?
Also,
okay, die Idee war schon mal da, ich merke schon. Ja.
Ich glaube, bei den meisten ist das ja so, du kennst dieses ja typisch so, nein, ich möchte keine Katze, nein, ich möchte keinen Hund. Und dann sind genau die Personen, die in der am innigsten damit sind.
Ja.
Das ist so, ich sehe das.
Du musst dir einfach Freunde suchen, die einen Dackel haben und Olli immer mitnehmen und dann so, ach Mensch, guck mal. Und ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich habe immer das Gefühl, dass Menschen, die gar nicht so tierlieb sind, dass die dann die tierliebsten Personen sind.
Ja.
Und die besten Freunde auf einmal dieser Tiere werden.
Oh mein Gott. Olli und Günther. Günther ist eine unserer Exen. Also Günther war die erste Exe. Die haben so eine innige Beziehung. Das glaubst du gar nicht.
Ja.
Solange es auch geht. Dann auch so, wir hatten gestern dann noch nachts draußen und gehändelt und er so, oh, guck mal, er legt sich ab. Ich so, ja, ich tue ihn wieder zurück. Ich bin jetzt schon eine halbe Stunde mit ihm draußen. Nein. Und guck mal, er genießt es gerade voll.
Siehst du? Du musst einfach so nach und nach so einen Dackel in euer Leben so sneaky einführen. Und dann kann er sich eigentlich gar nicht wehren, weil er sich so in diesen Hund verliebt hat.
Das ist, ich kenne leider keinen mit einem Dackel. Ich kenne
auch nicht.
Also, das ist ein bisschen problematisch.
Ich kenne nur andere.
Wenn ihr einen Dackel habt. Wenn ihr einen Dackel habt, meldet euch bei mir. Danke.
Der Aufruf, ja. Das war jetzt der Aufruf dafür. Helft Anne. Anne möchte einen Dackel. Helft Anne jetzt.
Ja, und sagt davon Olli nichts. Danke.
Nun.
Ja, gut. Das ist ja ein wilder Einstieg.
Oder? Nun. Den haben wir jetzt auch nicht so erwartet. Wir haben einen ganz anderen Einstieg, glaube ich, geplant. Aber ja, gut. So kommt's wieder.
Also, wo wir dabei sind, wir lieben das, was wir tun. Wir lieben das, was wir tun. Wir waren heute verabredet um 9 Uhr zum Aufnehmen an einem Brückentag.
Ja.
Es ist viel zu früh dafür.
Und ich glaube, reden. Also ich habe dir ja so gegen, ich glaube, 8:30 geschrieben, so, huch, ich bin gerade wach geworden. Es kann sein, dass ich es nicht gleich um 9 schaffe. Wie wäre es um 9.30 Uhr? Und Anne dann so, ist okay, ich auch gerade. Wollen wir 9.45 Uhr machen? Ja, tja. Aber ich finde es trotzdem schön, dass wir uns an diesem Tage hier getroffen haben, um über Bücher zu reden, Anne.
Genau.
Aber du hast noch ein anderes Thema, was du so brennend besprechen möchtest. Schon seit 4 Folgen. Die ganze Zeit darauf wartest, endlich darüber sprechen zu dürfen. Los geht's.
Immer kommt was dazwischen, aber diesmal. Es ist für mich ein wichtiges Thema, weil es gibt dort zwei Seiten. Buchschnitte. Buchschnitte für die, die nicht wissen, was das ist, wenn die sonst von außen normal weißen aussehenden Seiten, wenn sie halt wirklich farblich bedruckt sind. Und es wird immer mehr Thema, es gibt immer mehr Sonderausgaben und wird halt immer mehr in den Fokus gerückt. Das heißt, wir reden heute über ein Buch, was zum Beispiel auch einen Buchschnitt hat, was wirklich wunderschön aussieht. Aber ich habe zwei Punkte daran. Erstens, wie rum stellt ihr euch das Buch ins Regal? Mit dem Buchschnitt nach vorne oder mit dem Buchrücken? Wenn ihr den Buchschnitt nach vorne stellt, woher wisst ihr dann auch, welches Buch das war? Und die zweite Frage, werden Buchschnitte genutzt, um die Verkaufszahlen in die Höhe zu kicken?
Also ich, um deine zweite Frage zu beantworten, ich glaube schon. Weil ich glaube, dass das momentan der Brenner ist. Und die Leute sowas lieben. Also lesende Personen lieben sowas gerade. Ich sehe das ja zuhauf in den Instagram-Stories von diversen InfluencerInnen da draußen. Und dass die auch, wenn sie das Buch zeigen, auch immer den Buchschnitt dann zeigen und das ganz toll finden und richtig happy sind, wenn sie dann eine Edition mit einem Buchschnitt bekommen. Denn ganz oft ist es so, dass nur die erste Auflage tatsächlich mit diesem Buchschnitt bedruckt ist und die nächsten Auflagen nicht mehr. Sodass natürlich viele Leute, die diesen Buchschnitt haben wollen, das Ganze auch natürlich vorbestellen, damit einfach auch schon ne, eine gewisse Verkaufszahl schon bevor das Buch eigentlich raus ist, schon da ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Mittel ist, um Bücher besser verkaufen zu können. Doch.
Das glaube ich auch. Aber denkst du, je aufwendiger und schöner gestaltet das Buch ist, umso schlechter ist das Buch?
Das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich dir gar nicht so beantworten. Aber ich glaube schon, dass es da draußen einige Bücher gibt, die vielleicht nicht so qualitativ auf dem Level sind, wo ich sagen würde, es ist für mich ein gutes Buch, die aber schön aussehen. Mhm. Womit wir wieder auch, es muss ja nicht nur der Buchschnitt sein, es kann ja auch ne, das Cover sein, womit wir da auch schon wieder so ein bisschen sind. Ich glaube, dass marketingtechnisch da auch ein bisschen was gemacht wird.
Das glaube ich auch. Also auch vieles halt, dass sich Menschen Bücher doppelt holen, weil sie es dann auf einmal in einer Sonderausgabe halt nochmal mit Buchschnitt holen. Ist ja auch wild. Damit halt, du kannst dein Buch zweimal an die gleiche Person verkaufen, weil sie es nochmal im Buchschnitt haben will. Und dann sind wir wieder beim nächsten Thema. Ich glaube, das müssen wir alles mal in Ruhe behandeln, aber Bücher kaufen oder Bücher horten?
Oh, ja, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz eigenes Thema.
Ja.
Weil natürlich, weil sehr viele Leute da draußen, also influenzende Personen da draußen, sehr, sehr oft auch Bücher zeigen, gibt es, und ich kann mich da auch nicht rausnehmen, gibt es viele Leute, die natürlich denken so, oh Mensch, das Buch muss ja toll sein, lesen sich den Klappentext durch und denken so, oh, das könnte was für mich sein und das hat ja auch meine Lieblings- oder meine Lieblingsinfluencerin oder mein Lieblingsinfluencer mir gezeigt, das muss doch jetzt was Gutes sein. Und ich glaube, dass da draußen ganz viele Personen sind, die ganz viele Bücher schon auf dem Stapel, auf dem sogenannten Sub, ja, den Stapel ungelesener Bücher haben, weil sie da so ein bisschen sich verrannt haben. Also ich kann, wie gesagt, nur von mir sprechen und ich verrenne mich regelmäßig bei sowas. Und ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich dazu übergegangen bin, nicht immer gleich die Bücher zu kaufen, und mir, wenn dann, erstmal auch die Leseprobe durchzulesen und zu gucken, ob das Buch vom Stil her auch irgendwie was für mich ist. Zumindest in diesem kleinen Part, der mir gegeben wird. Und dann zu überlegen, ob ich es wirklich brauche.
Ich muss mich ganz, also ich nehme mich da auch nicht raus. Ich hatte jetzt Geburtstag, ich habe gehofft, ich bekomme ein paar Thalia-Gutscheine oder andere Buchläden-Gutscheine habe ich nicht bekommen. Ich habe dafür andere gute Sachen bekommen.
Du hast ja mein Geschenk noch nicht gekriegt.
Ich bekomme ein Geschenk?
Ja, vielleicht.
Oh, aber. Lass mal, mach dich nicht arm. So. ich habe ein Auge geworfen auf Babel. Und Babel habe ich auch nur gesehen wegen der Sonderausgabe, die es jetzt gibt. Und ich bin schon ein paar Mal in dem Buchladen meiner Wahl dran vorbeigelaufen und so, nein, Das Buch ist elendig, das ist ein Backstein. Damit kannst du, also wenn du das in der Handtasche hast, das kannst du zur Selbstverteidigung mitnehmen. Und ich glaube, im Normalfall wäre ich nie auf dieses Buch gestoßen und das hat sich in meinen Kopf eingebrannt mit dieser Sonderausgabe und ich muss es lesen. Ja. Fabi.
Babel hat ja glaube ich, über 700, fast 800 Seiten, glaube ich. Und es ist wirklich ein Brecher. Und eine befreundete Person liest das auch gerade. Und ich bin mal gespannt. Die Freundin ist jetzt gerade im Urlaub. Ich hoffe eigentlich, dass sie es im Urlaub vielleicht durchliest und mir dann quasi so ein Feedback gibt. Weil auf meiner Liste ist Babel auch ganz weit oben. Aber ich weiß, dass das sehr, sehr beschreibend ist. Auch sehr viel mit super viel Hintergrundinformationen und auch sehr viel mit, hat auch sehr viel mit Sprache und sowas alles zu tun. Und also es ist wohl für die Person sehr, sehr interessant, weil sie in dem Bereich auch sehr studiert ist, tatsächlich. Und sie meinte zu mir, zumindest als kleines Feedback bisher, dass es ihr sehr, sehr gefällt. Aber wie gesagt, es ist halt echt ein Brecher, ne? Und ich habe Angst, dass es dann für mich persönlich, als jemand, der das Thema zum Beispiel nicht studiert hat, also Sprache und Sprachwissenschaften und all sowas in die Richtung, vielleicht dann zu dröge sein könnte. Da hätte ich ein bisschen Angst vor. Deswegen warte ich auf das Feedback von ihr.
Wir können ja mal das Feedback abwarten und dann können wir beide zufällig das Buch einfach mit als Klappentext mitbringen.
700 Seiten, Anne.
Ja, aber das kann man auf 3 Folgen aufteilen.
700 Seiten, Anne.
Erinnerst du dich noch an früher? Du hast bestimmt auch früher als kleine Teenager-Fabi auch Harry Potter gelesen.
Ja.
Harry Potter hat auch teilweise so 500, 600 Seiten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wenn man da aber drin ist, dann schlingt man das auch weg. Man verteilt sich das natürlich, also um Gottes Willen nicht in 2 Wochen. Wir arbeiten beide noch. Wir haben auch noch ein Privatleben, wir haben Freunde, wir haben kein Was Dackel, haben aber Tiere.
Kein Dackel, Freunde, aber Tiere. Ja. Was ist also, dieses Freunde?
Das sind die komischen Menschen, die du zur Begrüßung umarmst und dann anleckst.
Okay, darf ich die essen?
Nein, dann hast du keine Freunde mehr.
Schade.
Aber wo wir beim Essen sind, ist es ein perfekter Übergang zu dem Buch, was wir heute vorstellen.
Oh, der war smooth, der war sehr smooth, Anna. Ja, was ist denn das für ein Buch, was wir heute vorstellen wollen, Anna? Erzähl doch mal.
Ja, das ist super, dass du mich das fragst. Ich habe nämlich heute ein Buch mit Farbschnitt mitgebracht.
Na ja. Mensch, was ein Zufall.
Das ist ja ein richtiger Zufall. Ich habe mitgebracht Kingdom of the Wicked, der Fürst des Zornes. Das ist der Auftakt einer Trilogie und zwar geschrieben von Carrie
Maniscalco.
Dankeschön. Ich hab ein paar Probleme, ein paar Sachen auszusprechen. Darunter fällt halt leider der Name. Deswegen übernimmt Fabi das einfach für mich. Das klappt auch sehr gut. Bei Kingdom of the Wicked handelt es sich um einen Fantasy-Roman von Carrie, der im 19. Jahrhundert in Sizilien spielt. Die Hauptfigur ist Emilia, eine junge Hexe, die ihre Zwillingsschwester Vittoria rächen will. Die wurde nämlich ermordet. Und zwar wurde die von einem mysteriösen Mann getötet. Emilia verbündet sich mit einem der 7 dämonischen Prinzen der Hölle, die jeweils eine der Todsünden verkörpern. Emilia und der Prinz müssen herausfinden, wer hinter den Morden an den Hexen steckt und wie sie die Prophezeiung erfüllen können, die Tore der Hölle schließen soll. Dankeschön hier auch wieder an unsere KI für die Zusammenfassung. Wunderbar.
Dankeschön. Du musst das ja auch sagen, nicht, dass ich diejenige bin.
Oh ja. Sicher, sicher.
Sicher, sicher, ja. Soll ich mal kurz zusammenfassen, was ich zur guten Frau Maniscalco oder Carrie Maniscalco gefunden habe, beziehungsweise was,
Du kannst den Namen so schön klingend aussprechen, das ist grandios.
Ich gebe mir Mühe. Dafür fallen mir andere Aussprachen schwer. Dazu kommen wir auch gleich, weil in dem Buch gibt es einige Sachen, die mir schwer gefallen sind. und zwar...
Oh, Moment.
Kuckuck. Aber ich höre sie gar nicht. Ich habe nur einmal kurz gehört.
Sie ganz gehört. Leise. Es ist 11 Uhr. Sie hat 11-mal gekuckuckt.
Oh, ich habe sie gehört, als du geredet hast, tatsächlich.
Oh. Ist sie damit durchgekommen?
Ja, ich glaube, das Mikro ist jetzt einfach zu doll eingestellt.
Wahrscheinlich.
Und nimmt es gar nicht mehr so doll auf.
Ja.
Ja, wir haben ja schon, das ist ja unser Ehrengast und uns erreichte ja diverses Feedback und besonders die Kuckucksuhr wurde sehr lobend erwähnt und die Leute, die unsere erste Folge oder ersten Folgen gehört haben, sagen, die muss eigentlich immer dabei sein und am besten muss die aufgenommen werden und einfach random reingeschnitten werden. Finde ich immer wieder großartig. Aber ja. Ich sag ja, das wird unser Running Gag.
Das heißt, wenn wir es irgendwann vielleicht schaffen, dass wir sogar irgendwo mal einen Podcast woanders mit aufnehmen dürfen, muss ich diese Kuckucksuhr mitnehmen?
Ja. Ich bitte darum.
Schwer.
Stell mir gerade vor, wenn wir auf so einer Messe sind, wie du unter dem Arm einfach diese Kuckucksuhr hast und die Leute dich einfach so richtig komisch angucken, weil sie es überhaupt nicht verstehen, was du da gerade tust.
Aber nächstes Jahr, Leipziger Buchmesse, ihr erkennt uns beiden an der Kuckucksuhr.
Oh, das wäre süß.
Das wäre süß, oder? Ja.
Okay, Leipziger Buchmesse haben wir ja dieses Jahr leider nicht geschafft. Aber, also ich muss gestehen, ich habe sie für nächstes Jahr für mich ein bisschen eingeplant. So.
Ja.
Aber zurück zum Thema.
Genau. Wir gehen zur lieben Carrie.
Genau, Carrie Maniscalco. Die ist nämlich in einem beinahe Spukhaus, was auch immer ich darunter genau verstehen kann, in der Nähe von New York City aufgewachsen, wo auch ihre Faszination für Gruselschauplätze ihren Ursprung nahm. In ihrer Freizeit liest sie alles, was sie in die Finger bekommt, kocht alles Mögliche mit ihrer Familie und ihren Freunden und trinkt viel zu viel Tee, während sie mit ihren Katzen die Feinheiten des Lebens erörtert. Sie ist die Autorin der Stalking Jack the Ripper des Quartettes sowie der Kingdom of the Wicked Reihe. Und ihre Bücher haben den ersten Platz der New York Times und der USA Today Bestsellerliste erklommen. Also, ja, wo es gerade erwähnt wird, die Stalking Jack the Ripper, das Quartett, also die vier Bücher, die sind leider bisher noch nicht auf Deutsch erschienen, weil die würde ich sehr, sehr gerne mal lesen. Bisher ist, soweit ich weiß, nur die Kingdom of the Wicked-Reihe auf Deutsch erschienen. Was ja aber nichts heißen muss, ne? Also wenn die Reihe gut ankommt, dann kann ja das andere vielleicht auch nochmal übersetzt werden. Wer weiß.
Das glaube ich auch. Also von daher. Also was ich sagen muss, so beinahe Spukhaus stelle ich mir so vor. Sie wohnt in einer so Vorstadtgegend, diese ganzen alten Häuser, diese viktorianischen Häuser. Und da ist Mord passiert auf Nachbargrundstück. Und derjenige, der fast getötet wurde, hat sich versucht, noch rüber zu schleppen, aber ist einen Meter vor dem Grundstück gestorben und ist deswegen auf dem Nachbargrundstück am Spuken und nicht bei ihr.
Ah, okay. Also sie kriegt es nur aus der Ferne mit, dass da drüben was spukt.
Genau.
Verstehe. Ich stelle mir das sehr lustig vor, wie sie irgendwie abends an ihrem Fenster sitzt und rüberguckt und da drüben irgendwie alles durch die Gegend fliegt in dem Haus, während sie einfach genüsslich ihren Tee trinkt und ihre Katzen streichelt.
Finde ich gut.
Ja, klingt auf jeden Fall nach einem guten Szenario. Ja.
Also das ist so eine Zukunft, die ich mir auch für mich vorstellen könnte.
Aber nur mit einem Dackel anstatt der Katzen, ne? Das möchte ich nochmal betonen.
Ja. So ein kleiner süßer, ach Gottchen. Ja, okay. Gehen wir zurück zum Buch. Es wurde ja gerade eben, du hast ja gesagt, sie kocht sehr gerne mit Freunden und Familie. Das merkt man sogar im Buch, muss ich sagen. Also ein kleiner Hinweis, Fabi hatte dazu geschrieben, in unserem Rido dazu, lest nicht, wenn ihr Hunger habt.
Ja, und das habe ich genauso gemeint, wie ich es geschrieben habe. Denn sie beschreibt gerade am Anfang oder gerade zum Anfang unglaublich ausführlich, was die Hauptprotagonistin oder die Protagonistin, nicht Protagonist ist ja die Hauptperson, zu essen macht, in der Küche, überall, Wahnsinn. Ob nun Süßspeisen oder andere Gerichte, es ist wirklich so detailliert beschrieben, dass ich dachte, mir läuft das Wasser im Mund zusammen und ich habe jetzt Hunger und ich kann jetzt nicht mehr weiterlesen. Es war wirklich schlimm.
Ja, also schlimm. Ja. Das ist, also ich fand diesen Schreibstil sehr angenehm, den sie hatte. Und sie hat halt wirklich sehr ausführlich die ganzen, also nicht nur die Umgebung, die Welt beschrieben, sondern halt wirklich auch das Essen und wie dann die Kräuter zerhackt werden und alles. Und du hast halt förmlich so, du riechst die frische Petersilie, den Schnittlauch und alles. Ich krieg grad, ich habe nicht gefrühstückt. Ich habe Hunger.
Aber ja, ja, also das muss ich auch sagen. Es fiel mir sehr, sehr schnell auf, dass der Schreibstil sehr viel beschreibt und sehr ausführlich beschreibt, gerade auch was die Gerichte angeht. Weil ich es gerade oder vorhin erwähnt hatte, über über Wörter, über die ich gestolpert bin. Es werden auch sehr viele, also es, du hast es ja auch schon gesagt, ne, dass das Buch spielt in Sizilien und also in Italien. Und es werden auch sehr viele italienische Begriffe genutzt. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich kann kein Italienisch. Ich würde sehr gerne andere Sprachen sprechen können, auch unter anderem auch Italienisch, aber ich kann es einfach nicht. Und in dem Buch werden sehr viele italienische Begriffe geschrieben. Und ich weiß nicht, wie du liest, Anne, aber in meinem Kopf lese ich mir selber immer das Buch vor, wie so eine Art Hörspiel oder Hörbuch. Und dann stolper ich über solche Begriffe und muss mir erstmal überlegen, wie spreche ich die denn jetzt eigentlich aus? Das ist jetzt absolut nichts Schlimmes, ne? Und das ist nur meine eigene Wahrnehmung. Aber für mich war das so wie spricht man denn das jetzt aus? Und ich musste echt teilweise, das heißt, ich musste, aber ich habe mir das teilweise dann vor Google vorsprechen lassen, damit ich weiß, wie man das ausspricht, weil ich das wirklich so als Begriff nicht kannte. Darüber stolpert man so ein bisschen oder bin ich ein bisschen gestolpert. Aber ansonsten ist der Schreibstil total schön und flüssig aus meiner Sicht.
Total. Also ich habe früher sehr viel Urlaub mit meiner Familie in Italien gemacht. Ich kann es auch deswegen nicht sprechen, auch nicht aussprechen. Ich habe allgemein oft einen Knoten in meiner Zunge. Also ich bin da immer drüber genuschelt.
Drüber genuschelt? Sehr schön. Hackte sie die Kräuter für das. Sehr schön. Finde ich großartig. Das ist auch für mich. Ja.
Man muss damit einfach nur seinen Frieden haben, dann geht das auch schon.
Das stimmt. Im Endeffekt kriegt ja auch keiner mit, was ich mir in meinem Kopf vorlese. Ne? Es ist eigentlich auch egal, wie ich das vorlese, aber irgendwie, irgendwas tief in mir sagt mir, du musst das jetzt richtig aussprechen. Der innere schwierig. Monk wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht. Aber um mal so ein bisschen noch zur Geschichte zu erzählen, ne? Also du hast ja vorhin schon so schön, oder also die KI hat vorhin so schön zusammengefasst, ne? Es geht um, oder es dreht sich alles so um Emilia, die eine Zwillingsschwester hat namens Vittoria. Die beiden, ich würde sie beschreiben als Vittoria ist eher so die lebhafte, die aufgeweckte, die offenherzige, die sehr extrovertierte, während hingegen Emilia eher so die ruhigere, die bedachtere ist. Und zumindest wurde mir das so wieder gespiegelt in dem Buch, in den Beschreibungen und der Art und Weise. Und Emilia bekommt ja dann mit oder erfährt relativ früh in dem Buch, dass halt ihre Zwillingsschwester ermordet wird. Ne? Sie sieht ja auch, sie kommt ja quasi in dieses Szenario rein und sieht noch, wie die Person, die ihre Schwester quasi ermordet hat, noch über ihr drüber hängt und Dinge tut und dann aber flieht, weil sie sich natürlich erwischt fühlt. Und da geht ja das Ganze erst so richtig los, denn die bedachte, ruhige Emilia ist natürlich am Boden zerstört. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber reden, einen wichtigen, also jemanden zu verlieren, der einem sehr wichtig im Leben ist, ist, glaube ich, eines der schlimmsten Sachen, die einem so passieren. Nachdem sie natürlich trauert, kommt in ihr das Gefühl der Rache auf. Und das nicht nur so ein bisschen, sondern schon sehr doll. Also sie ist ja da sehr, man wundert sich, was in dieser doch eher ruhigen Emilia dann so steckt an Rachegefühlen und Gedanken, ne? Also
ich habe dafür ein schönes Zitat. Ich träume nur davon, meine Schwester zu rächen. Ich werde alles zerstören, was mich davon abhalten will, mein Ziel zu erreichen. Sogar dich. Ja. Also, ich war wirklich so, oh mein Gott, wir haben vorher kurz drüber gesprochen, so heiliger Bimbam zum goldenen Heuwegechen. Das hat mich wirklich, also du hast wirklich die Rache und diese Verzweiflung und diese Wut von ihr gespürt. Es wurde dir über das halbe Buch hinweg wirklich immer näher gebracht, dass das wirklich ein Wesenszug von ihr geworden ist, der sie aber auch blind und dumm gemacht hat. Hm. Es klingt gerade sehr hart.
Ja.
Aber es hat so überschattet. Es hat alles überschattet so ein bisschen.
Genau, ich weiß, was du meinst. Ich meine, man kann sie, also ich würde lügen, wenn ich sage, ich kann sie überhaupt nicht nachvollziehen. Also natürlich kann ich sie nachvollziehen. Ich glaube, wenn dir ein wichtiger Mensch in deinem Leben genommen wird und nicht auf natürliche Art und Weise, und das ist schon schwierig für uns alle, glaube ich, sondern auf diese Art und Weise, also ermordet wird, ich glaube, mir würde es auf jeden Fall ähnlich gehen. Ich hätte, glaube ich, auch so einen Gedanken. Ob ich die auslebe, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier, ne? Das würde ich natürlich nicht, aber die Gedanken hast du bestimmt.
Ja, gepaart mit Verzweiflung. Also, ja. Das kann man wirklich, es ist unglaublich gut beschrieben und ich kann auch diese Wut so ein Stückchen weit nachvollziehen. Sie hat mich bloß teilweise immer erschrocken, weil ich ein sehr
friedlebender Mensch.
Ja, genau, danke schön. Ein sehr friedlebender Mensch bin. Ich habe das Gemüt eines Schaukelpferds. Und ich fand es aber nicht schlimm. Es hat mich gut mitgenommen, bloß später, wir kommen dann nochmal zu, die Handlung, wie Emilia manchmal handelt und wieso hat sie dafür ein bisschen halt, ich versuche das gerade zu beschreiben, ohne so tief eingenommen zu werden. Ist ein bisschen stolpernd manchmal.
Ja, denn in ihrer Rache möchte sie natürlich rausfinden, was da genau passiert ist und wer natürlich der Mörder ist. Ne? Also ich glaube, das treibt sie ja die ganze Geschichte eigentlich, oder zumindest des ersten Buches, treibt sie ja die ganze Zeit an, quasi herauszufinden, wer nun dahinter steckt und an wem sie sich dann nun eigentlich rächen kann, will, muss, soll, wie auch immer. Mhm. Sie geht ja dann den Weg, dass sie quasi sich Hilfe sucht. Von jemandem, mit dem man wahrscheinlich eher weniger kommunizieren sollte in dem Fall, denn sie versucht ja sich an einem Ritual und möchte ja quasi einen Mitstreiter, einen Helfer heraufbeschwören, und das ist kein geringerer als einer der, ja, wie sich dann herausstellt, sieben Höllenfürsten und der sieben Todsünden. Ne? Also die sieben Todsünden sind ja auch immer ein sehr beliebtes Thema in diversen Medien, ob nun bei Filmen, ne? Also der Film 7 ist, glaube ich, auch ein ganz bekannter Film. So auch hier im Buch gibt es sieben Todsünden. Und vor ihr, nachdem sie das Ritual gemacht hat, vor ihr steht der Höllenfürst Wrath. Also der Höllenfürst des Zorns. Und ja. Mit dem geht sie dann einen Pakt ein. Einen sehr interessanten Pakt.
Definitiv. Wobei man dazu auch sagen muss, wie der Höllenfürst des Zorns auch beschrieben wird, fand ich sehr gut. Der hat so ein bisschen mit ihr geschickert.
Ja.
Könnte man bisschen? Das so sagen? Ein bisschen. Ja, er hat so ein bisschen mit ihr angebändelt und sie ist aber komplett nicht drauf eingegangen. Das fand ich super charmant, also jedenfalls zu Anfang, und hat ihn so ein bisschen da stehen lassen, weil sie hat ihn zwar beschworen, aber in einen Bannkreis und ist erstmal weggegangen. So, mach mal, bleib mal da.
Ja.
Das ist, und ich glaube, er war sogar nackt, oder?
Da bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz so sicher. Das weiß ich tatsächlich nicht mehr.
Er hatte kein Oberteil an.
Genau, dazu müssen wir sagen, das Buch ist, also das, als wir das gelesen haben, ist schon ein bisschen her. Die Erinnerungen können also manchmal ein bisschen verschwimmen. Also entschuldigt uns, falls wir mal was nicht ganz richtig erzählen. es ist so, dass sie ihn einfach stehen lässt, ne? Also weil er denkt, glaube ich, er hat irgendwie den Trumpf in der Hand, aber das lässt sie sich gar nicht nehmen, denn sie hat einfach diesen Fokus halt, sie möchte wissen, was mit ihrer Schwester passiert ist. Und das ist ihr gerade komplett am wichtigsten. Alles andere ist schmückendes Beiwerk und ihr eigentlich so egal, weil sie diesen Fokus und diesen Tunnelblick einfach hat, dieser Rache. Also sie guckt nicht nach rechts und links, es ist ihr gerade, alles andere ist ihr gerade egal. Auch alle Warnungen, die ihre Nonna, ihre geliebte Nonna, ja, also ihre Oma, mit auf den Weg gibt in vielerlei Hinsicht, schmeißt sie einfach über Bord, was sehr konträr zu dem ist, was ich ja vorhin sagte, dass sie eigentlich die, also wirkt wie die Bedachtere, wie die ruhigere, die nachdenken, also die, ne, die reflektierendere Person der beiden Zwillinge. Ist sie ja so ganz konträr zu dem, was man am Anfang von ihr so erlebt.
Ich habe so das Gefühl, sie stolpert immer so ein bisschen durch die Geschichte. Mhm. Also ich vergleiche das mal ganz gerne. Würde sie auf die Warnungen hören, wäre das Buch relativ schnell wahrscheinlich vorbei.
Mit Sicherheit.
Dann wäre aber auch alles ganz schlicht gegangen. Das ist ungefähr ähnlich wie bei Vampire Diaries. Hätte dort die Hauptcharakterin einfach mal gesagt, entweder so, ich sterbe, wäre das alles nicht passiert und irgendwie hunderte Menschen wären glücklich und ganz viele andere Tode wären verhindert worden. Das ist halt, sie hat so dieses Talent, wie dort, so von wegen, alle sind in Gefahr, oh mein Gott, aber ich bin der Mensch, ich komme euch retten. es hat mich ein bisschen wütend gemacht, weil, ja, ich verstehe, was du machen willst, aber so wie du handelst, indem du nicht dreimal nochmal nachdenkst, was du dort tust, passiert halt echt Chaos.
Ja, es passiert wirklich viel Chaos, denn es klappt natürlich nicht einfach so, dass sie diesen Pakt mit dem Höllenfürsten eingeht und sie dann einfach ganz schnell mal easy peasy rausfindet, wer das Ganze gemacht hat.
Natürlich nicht.
Es wäre ja auch viel zu einfach, weil wie du schon sagst, dann ist das Buch ja auch sehr schnell rum und dann braucht man ja auch keinen Band 2 und Band 3, der ja schon auf dem Weg ist. Ich glaube, der Band 2 kommt irgendwann im August tatsächlich raus. Sie stolpert so von einer Sache zur nächsten. Es gibt ja dann auch Leute, die sie, also Dämonen, die sie in der echten Welt halt verfolgen, wo sie auch alle Warnungen auch von dem Wrath, also dem Höllenfürsten, in den Wind schlägt, der ihr vorher schon sagt, Mensch, du solltest aufpassen, weil du bist jetzt im Fokus, weil, ne?
Aber das verstehe ich. Kannst du ihm trauen oder nicht? Diese Unsicherheit, traue ich jetzt dem Höllenfürsten? Wird er wirklich mit mir die Wahrheit sprechen oder nicht?
Aber war das nicht, also korrigier mich gerne, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber das Ritual, was sie macht, beschwört ihn ja hoch, also beschwört ihn ja auf diese Welt und negiert quasi, dass er sie anlügen kann. Ich meine, das ist ein Fakt von diesem Ritual.
Ja, aber
er kann sie nicht anlügen.
Ja, das stimmt, aber du kannst Wahrheiten verschweigen.
Ja, okay, true. Du hast recht.
Das ist so, man kann auch nur die Hälfte sagen und das Wichtigste weglassen. Das ist, also deswegen war ich da die ganze Zeit auch so mit Samtpfötchen so, ich würde ihm irgendwie immer noch nicht trauen. Und auch das, ja, natürlich sagt das Ritual dann vielleicht, du darfst mich nicht anlügen, aber wer weiß, ob diese Überlieferung vom Ritual auch richtig, also da kann zu viel schiefgehen einfach in den Jahrhunderten.
Ja.
Ich vertraue da keinem. Nicht, wenn es um den Höllenfürsten geht. So.
Ja. Eine andere Person, die wir vielleicht noch erwähnen sollten, die vielleicht auch noch ganz interessant und wichtig ist, ist schon ihr bester, also ein sehr guter Freund, ihr bester Freund. Ja. Es gibt ja da auch ein Kloster. Dort findet sie ja die Leiche ihrer Schwester in diesem Kloster quasi. Und dort ist sie mit einem, ist es ein Priester? Ist es ein?
In Ausbildung, glaube.
In Ausbildung, ja, genau. Und er heißt Antonio, Fratello Antonio.
Das wäre ein schöner Name.
Ja, und sie beschreibt ihn auch sehr schön. Und ich glaube, also es wird auch im Buch gesagt, wenn der nicht quasi seinen Eid abgelegt hätte und ins Kloster gegangen wäre, dann hätte sie, glaube ich, ihn gern mal kennengelernt, näher, also noch näher als einfach nur befreundet. Da ist Emilia, ich glaube, sogar ein bisschen traurig darüber, ne? Also sie ist.
Ja. Er ist 3 Jahre älter als sie und im Nachbarhaus aufgewachsen. Das heißt, es wäre diese klassische Jugendliebe gewesen. Ich habe hier auch meinen Zusammenschnitt. Für ein Mitglied der Bruderschaft war er jung, nun 3 Jahre älter als Vittoria und ich, und er sah gut aus. Seine Augen hatten die Farben geschmolzener Schokolade und stets schien ein hinreißendes Lächeln seinen Mund zu umspielen. Er war im Haus nebenan aufgewachsen und ich hatte immer davon geträumt, ihn eines Tages zu heiraten. Zu schade, dass er ein Keuschheitsgelübde abgelegt hatte. Ich war sicher, dass gut die Hälfte der italienischen Bevölkerung nichts dagegen hätte, einmal seine vollen Lippen zu küssen. Ich selbst eingeschlossen.
Ja, ich glaube, das ist sehr eindeutig. aber auch der spielt eine große Rolle in der ganzen Sache. Also er hilft ihr auch, ne, ist natürlich auch schockiert, was da passiert, ne, und möchte ihr helfen und ist immer so ein bisschen an ihrer Seite. Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, in dieser Welt ist es auch so, dass die Hexen sich nicht zu erkennen geben. Also auch da ist es wieder so, ne, später in der Vergangenheit auch im Sizilien des, lass mich jetzt nicht lügen, 19. Jahrhunderts. Mhm. Und auch da ist es so, dass die Hexen sich nicht zu erkennen geben, weil das natürlich ganz, ganz Teufelswerk ist, ne? Und wie kann man nur Magie verwenden oder Kräuterkunde und dies, das, Ananas. Also da muss auch die gute Emilia immer wieder vorsichtig sein. Sie begibt sich aber auf die Reise quasi, die Spuren ihrer Schwester quasi nachzuvollziehen, was quasi vorher passiert ist, bevor Vittoria ermordet wurde. Ne? Und ich glaube, am Anfang ist sie noch, denkt sie noch, Mensch, vielleicht ist es ein geheimer Geliebter, mit dem sie sich getroffen hat. Und stellt sich dann heraus, das ist es gar nicht. Und da kommen dann noch diverse andere Sachen zutage, wo sie dann halt auch andere Leute noch befragt und man hat immer wieder das Gefühl, sie kommt auf eine Spur, aber es ist nicht so richtig, dass sie jetzt, also sagen wir mal so, an Emilia ist jetzt kein Sherlock Holmes verloren gegangen, ne? Also sie ist jetzt nicht so, dass sie ihr so wirklich Detektivarbeit leistet und so krass jetzt von A nach B kombiniert und also das würde ich jetzt nicht behaupten.
Sie ist nicht so, als wie wenn, also bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich kurz mal abgeschweift, wenn ich Trash-TV schaue, ich habe Excel-Tabellen, ich rechne das Ganze mit meinem Chat aus und so, das macht sie nicht.
Schön auch der Vergleich zu Trash-TV und Sherlock Holmes.
Also wir sind da voll dabei. Also ich hätte auch am liebsten so eine Wand hinter mir, wo ich so rote Fäden verbinde. Ich glaube, wenn Emilia das machen würde, hätte sie einen Kreis.
Auf jeden Fall. ich glaube, es ist ihr nicht so richtig, sie kombiniert da auch nicht so richtig. Und auch ich als Leserin war auch manchmal so ein bisschen so, was soll mir das jetzt sagen? Und wo wollen wir denn jetzt hin? Aber ja, ich weiß gar nicht, machen wir in dieser Folge, um noch mal ganz kurz darauf einzugehen, machen wir eine Spoilerwarnung oder machen wir keine?
Ich glaube, ich würde keine machen, weil jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ich habe das Buch abgebrochen. Diese ganze Suche, wo geht es hin und Co., hat mich verloren auf Seite 265 von 400. Also über die Hälfte bin ich mitgegangen und dann hat's mich aber wirklich verloren, weil ich sie nicht mehr verstehen konnte. Und das ist für mich ist das ein wichtiger Punkt, dass ich die Protagonisten verstehe. Und sie war dieses ständige Geflirte mit dem Höllenfürsten, dann ihm nicht glauben, ihm wieder doch glauben. Und es tauchen halt mit der Zeit immer mehr Leichen auf von Hexen, was halt ein Zeichen dafür ist. Jeder von uns kann kombinieren. Tote Hexen, tote Schwester, jemand beugt sich über die Leiche, möchte ihr Blut aussaugen. Oh, ich habe einen Dolch gefunden, der aussieht, als könnte man damit irgendein Ritual machen. Und nicht auf die Idee kommen, dass da irgendein Shit abgeht. Finde ich schwierig. Hat mich leider wirklich verloren.
Also ich kann verstehen, dass sich das verloren hat. Ich kurz zu mir, ich habe das Buch tatsächlich durchgelesen, also ich habe es auch beendet. Kurz dazu, also sie checkt das dann natürlich. Also sie ist, ne, es dauert einen Moment. Deswegen meinte ich, es ist nicht so, dass ein Sherlock an ihr verloren gegangen ist. Aber es dauert einen Moment, bis sie das alles miteinander verknüpft und verbindet und dann auch herausfindet, warum es immer Hexen sind und was da der Hintergrund ist und warum auch ihre Schwester da mit reinspielt. Ich würde das Buch beschreiben als, oder so als, nicht als Fazit, aber so ein bisschen als Fazit. Das Buch hat langatmigere Stellen, aber das Ding ist, ich hatte nie das Gefühl, dass die Stellen, die Autorin da beschrieben hat, irgendwie unnütz sind. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich hatte immer das Gefühl, dass das schon Informationen sind, die für mich als Leserin super wichtig, also wichtig sind und relevant sind und nicht einfach nur so pillepalle Beschreibungen, so, die eigentlich alles hätten weggelassen. Ja, so vorbereitend für das große Finale, so. Und es knallt am Ende auch nochmal, also es kommt einen Twist, den, ja doch, man könnte ihn erahnen, wenn man ein kleiner Sherlock ist. wenn man jetzt das Buch einfach nur so, ne, also wenn man sich so ein bisschen in das Buch fallen lässt und auch so ein bisschen verwirrt ist wie Emilia, und nicht immer alles gleich, ne, so genau mitbekommt, dann vielleicht überrascht den einen oder anderen der Twist noch, der am Ende kommt. Ich will jetzt aber dazu, wie gesagt, weil wir das ja spoilerfrei halten, gar nicht so viel zu sagen. Mich hat das Buch trotz allem unterhalten. Also ich hatte trotz allem das Gefühl, dass ich wissen möchte, was jetzt nun, warum das jetzt so passiert ist, wie es passiert ist und was da dahinter steckt. Denn es steckt schon ein bisschen mehr dahinter als einfach nur so ein, ich sag jetzt mal so ein Ritual und dann passieren da halt ein paar Dinge und hups, da passieren halt ein paar Morde. So. Also da steckt schon ein bisschen mehr noch dahinter.
Also man könnte sagen, wenn ihr wissen wollt, was dort passiert, wenn ihr wissen wollt, warum Emilia dort rumstolpert, was für ein Ritual dort passiert, welches Upsi noch passieren könnte, dann lest das Buch.
Ja, also sozusagen. Von mir aus geht schon eine Empfehlung raus, dass man sich das schon mal genauer angucken sollte und vielleicht in die Leseprobe mal reinlesen sollte.
Ja, ich bin halt, und deswegen war es uns auch so wichtig, dass wir trotzdem diese Folge machen. Wir sind alle unterschiedliche Lesetypen. Ich mag es halt einfach, wenn es ein bisschen spannungsreicher ist. Ich mag auch die ruhigen Passagen. Ich mag es, wenn man mitten in den Alltag mitgenommen wird. Aber es war mir wirklich zu viel Rumpimmeln einfach. Es hat mir ein bisschen was gefehlt. Und das ist aber nicht schlimm. Man muss sich nicht durch Bücher durchquälen. Wenn es einfach nicht passt, dann passt das nicht. Und dann kann man auch Bücher beenden. Und einfach sagen für mich, ich bin fein damit. Das ist in Ordnung. Vielleicht finde ich irgendwo eine Zusammenfassung, die mir das Ganze nochmal erklärt. Oder ich habe jemanden wie Fabi, den ich fragen kann, wie ging das überhaupt aus?
Ja, also ich finde das auch vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, Mensch, ich habe ganz andere Erwartungen an dieses Buch gehabt und das ist so gar nicht, also es erfüllt das nicht zu so und so 4%, sodass ich mich gehuckt fühle, weiterzulesen. Dass man dann auch einfach sagt, Mensch, ich lege das Buch zur Seite so. Und entweder findet man nochmal irgendwann den Punkt, wo man sagt, Mensch, ich glaube, jetzt wäre der richtigere Zeitpunkt dafür und jetzt gucke ich nochmal rein und probiere das nochmal. Oder man sagt halt einfach generell so, nö. Weil in der Zeit, wo man sich durch ein Buch quält, worauf man eigentlich gar keinen Bock hat, könnte man so viele andere tolle Bücher lesen, die viel, viel cooler sind und durch die man einfach durchfliegt. Ne? Also das muss man sich auch immer sagen.
Und du meinst, was ich. So Bücher von Lieblingsautoren, die man hat.
Ja, zum Beispiel.
Ja.
Und was ich noch zu der Thematik sagen wollte, ist halt auch, ne, die Frage ist halt auch, wenn man sich durch den ersten Band jetzt durchquält, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, also und den nicht so, also nicht so mit Freude und Leselust liest, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dir den zweiten oder dritten Band dann nochmal irgendwann holst und weiterliest? Also dann ist die Frage halt auch, ne, also wie sinnvoll oder wie viel Sinn macht das oder ergibt das, das Ganze sich, also das Buch zu beenden, wenn du eh schon weißt, Mensch, ich glaube nicht, dass ich den zweiten oder dritten Band lesen werde.
Also für Bookstagram wäre es wichtig, dass ich mir die anderen beiden Bücher hole, damit ich die Farbschnitte nebeneinander ins Bücherregal stellen kann, mit dem Farbschnitt vorne ran, weil ich dann eh nicht mehr den Titel sehe.
Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Ja. Aber ja, es ist halt, ne? Also da, diese Frage stelle ich mir halt auch immer. Und es fällt mir auch sehr schwer, Bücher abzubrechen. Aber im Endeffekt versuche ich mir dann immer ins Gedächtnis zu rufen, was, also welchen Sinn hat das Ganze jetzt, das so, sich so weiter zu quälen und im schlimmsten Fall noch in der Leseflaute zu ja, landen, wo man nicht mehr weiterlesen möchte. Also auch kein anderes Buch mehr weiterlesen möchte.
Was ich, die ganze Situation erinnert mich immer daran, die neue Star Wars-Serie zum Beispiel, nee, Star Trek-Serie, da meinte jemand zu mir, das ist nicht wild, du musst nur die erste Staffel überstehen, danach wird's richtig gut. Mhm. Meine Zeit ist zu kostbar, um nur die erste Staffel zu überstehen, damit es dann gut wird.
Ja, und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es dann wirklich als gut empfindest, ne? Also ja, mag ja sein, dass das bei Person XY geklappt hat, aber bei dir dann vielleicht gar nicht. Und dann ärgerst du dich, dass du irgendwie 10, 20, 30 Folgen geguckt hast und dir denkst, Mensch, ich hätte aber auch eine andere Staffel schauen können, genau, in der Zeit, ne?
Also ja, ich glaube, so das Buch ist für jemanden was, der gerne Charaktere einfach ziehen lässt, mit ihnen geht, Zeit mitbringt, der es liebt, dass Welten und Geschichten in Ruhe erzählt werden. Und wie du vorhin meintest, es ist im Endeffekt, das ganze Buch ist, glaube ich, eine Vorbereitung für Teil 2 und Teil 3, was dort kommen wird. Das heißt, wenn ihr wirklich mit Ruhe in eine Welt mit reingezogen werden wollt, könnte man das, würde ich sagen, einfach mal empfehlen, oder?
Ich, also aus meiner Warte ja, und ich vielleicht habe ich auch schon mal 2 hier in meinem Bücherregal zu stehen. Also ich werde es sehr wahrscheinlich auch weiterlesen, weil es mich schon gecatcht hat. Gerade jetzt am Ende dachte ich so, uff. Ich kann aber auch verstehen, wie gesagt, ne, ich finde das vollkommen legitim, wenn jemand für sich sagt, nee, es war halt doch nicht so ganz das, was meine Erwartungen an das Buch waren. Ne?
Ja, war halt ganz nett.
Was ich halt auch in meinem Leseverhalten so über die Jahre festgestellt habe, ist halt wirklich auch, manchmal gibt es Bücher, für die ist es gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Und die musst du dann, oder also die habe ich dann so ein halbes, dreiviertel Jahr oder Jahr später in die Hand genommen und dann waren die total cool. Ist halt auch manchmal so, ne? Ist jetzt nicht Schema X, ne? Es klappt nicht bei jedem Buch, definitiv nicht. Aber manchmal ist es einfach so, da hast du gerade doch eher Lust auf so eine Romantic-Comedy-Sache. Habe jetzt einfach irgendein Genre genommen, wo du einfach nur ganz plätschernd einfach so zwei Menschen zu dabei zusiehst oder zuliest, nennt man das zuliest, aber von zwei Menschen liest, die einfach so vor sich hin dümpeln und von einer merkwürdigen Situation in die nächste stolpern und am Ende einfach, du weißt einfach, es kommt ein Happy End. Und da bist du vielleicht dann einfach nicht so beim Thema Fantasy, Hexen und Höllenfürsten.
Bei mir ist es zum Beispiel so, in den Herbst-Wintermonaten liebe ich Krimis. Ich mag das etwas kühlere. Ich bin nicht unbedingt so der Romantiktyp. Und so das Buch zum Beispiel ordne ich eher im Sommer ein.
Echt,
das, ja? Ja, das fühle ich eher im Sommer. Allein durch die Gerichte und Co. Damit verbinde ich ein bisschen Leichtigkeit und Urlaub und Co. Und das sehe ich dann eher im Sommer.
Okay. Ja gut, weil das Setting ja auch ein bisschen so Italien ist. Italien verbinde ich auch immer mit Urlaub, wenn dann, ne? Aber ja, ich finde halt, für mich wäre es jetzt tatsächlich kein Sommerbuch, weil das halt dann doch schon sehr, sehr beschreibend geschrieben ist. Und dazu muss ich sagen, also es ist einfach nur meins, ne? Im Sommer versuche ich immer so leichtere Lektüre zu lesen, was ich gerade so beschrieben habe, ne? So, auch zwei Menschen, die irgendwie, wo du von vornherein weißt, die werden am Ende zusammenkommen, aber die stolpern so durch die Geschichte und du denkst dir jedes Mal so, ach Mensch, nun rafft euch, kommt jetzt endlich zusammen, ihr zwei Dummies, so.
Und dann sitzt du jubelnd vor dem Buch, wenn endlich der erste Kuss so, ja! Ich hab's geschafft.
Endlich, ja. Genau das. Also sowas lese ich dann eher im Sommer. Aber ich bin mal gespannt, wie mein Leseverhalten so durch den Podcast sich auch so ein bisschen verändert. Weil wir ja ne, also wir einigen uns da alle zwei Folgen immer auf ein Buch, was wir gemeinsam lesen. Und da wird auch bestimmt das ein oder andere Buch dabei sein, was ich jetzt nicht so für den Sommer gewählt hätte. Aber ich bin gespannt, was die Twilight. Zeit so bringt.
Twilight.
Lass mich.
Ihr könnt ja mal, tut mir mal den Gefallen, in Spotify, ich stelle euch wieder eine Frage drunter. Und zwar würde ich gerne wissen, habt ihr auch schon Bücher abgebrochen? Und wenn ja, warum? Das würde uns unglaublich interessieren. Wenn ihr bei Spotify seid, in der mobilen Version könnt ihr, wenn ihr euch die Folge anhört, noch so ein bisschen nach unten scrollen und dort findet ihr dann die Frage. Antwortet mal. Ich freue mich sehr darüber, die ganzen Antworten immer zu lesen. Von daher rein dort, lasst uns austauschen. Ich bin neugierig. Fabi ist auch neugierig. Und wenn ihr schon mal dort seid, dann könnt ihr uns auch gleich bewerten.
Ja, das ist eine sehr gute Überleitung. Aber ja, mich würde auch interessieren. Also abgebrochene Bücher interessiert mich sehr. Vor allen Dingen im Zuge dessen, wenn man dann so vielleicht auch Bücher liest, die man selber super gern gelesen hat und sich so denkt, krass, das, ne? Also wie anders einfach die Wahrnehmung bei unterschiedlichen Menschen ist.
Wenn ich das mitbekomme, dass ihr irgendeinen Scheibenweltroman abgebrochen habt, dann komme ich zu euch mit dem Buch und dann lesen wir das gemeinsam. Und wir lesen das zu Ende.
So. Anne liest es euch vor, ob ihr es wollt oder nicht.
Ja.
Okay.
Ja.
Ich würde sagen, dann sind wir soweit erstmal durch mit dem Buch, oder?
Und genau.
Haben unsere Rubik. Klappentext der Woche. Okay, ich weiß immer noch nicht, ob das so gut ist, aber ja, wir lassen einfach eure Ohren so für 2 Sekunden einfach mal bluten. Und wir haben jetzt so ein paar, ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber bei mir ist es so ein bisschen bunt gemixt aus 2 Mai-Büchern und tatsächlich einem Buch, was im Februar erschienen ist. Also es sind nicht mehr so neue Erscheinungen, aber aus diesem Jahr.
Ich bin im Juni. Ich halte mich an dem Monat. Ich bin vorbildlich.
Du bist sehr vorbildlich. Mhm. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer, glaube ich, mit aktuellen Büchern. Aber ja, ich bin gespannt.
Ja, ich versuche immer einfach wirklich bunt reinzugehen und eine schöne Mischung mitzubringen. Von daher, soll ich einfach mal starten?
Oh, gerne, ja.
Okay. Mein Buch erscheint am 28. Juni. Straßburg, im glühend heißen Sommer 1518. Mitten in der Stadt beginnt eine Frau zu tanzen. Tagelang, ohne Unterbrechung. Hunderte folgen ihrem Beispiel und die Obrigkeit ruft verzweifelt den Notstand aus. Außerhalb der Stadtgrenze spürt die schwangere Lisbeth noch nichts von dem Aufruhr. Doch als ihre Schwägerin Nette aus der Verbannung auf den Hof zurückkehrt, beginnt auch unter Lisbeths Füßen der Boden zu beben. Was verbirgt Nette? Welche Sünde hat sie begangen, für die sie 7 Jahre lang Buße tat? Lisbeth gerät in ein tückisches Netz von Täuschung und heimlicher Leidenschaft und tanzt schon bald selbst zu einer unheilvollen Melodie.
Tudum. Warte mal, sie tanzt?
Sie tanzt.
Sie tanzt.
Sie tanzt.
Sie tanzt, okay.
Sie tanzt.
Klingt da auf jeden Fall wild. Also ich würde auf jeden Fall gerne wissen, ja, doch.
Mhm. Das Buch heißt Der Tanz der Frauen, ist von Kira Myrwood Hargrave.
Sehr gut gemacht.
Ich habe mir Mühe gegeben. Vom Verlag Diana. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Also das scheint wirklich eine außergewöhnliche Geschichte zu sein, mal was ganz anderes. Und zum Beispiel The Times schreibt, dieser wunderschön geschriebene Roman wirft Fragen zu Liebe und Glauben auf, die lange nachhallen. Oder The Sunday Times sagt, eine außergewöhnliche, atmosphärische und originelle Geschichte. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwo schon mal sowas gelesen habe.
Nee. Also ich würde jetzt auch von mir nicht behaupten, dass ich irgendwie super viele Bücher kenne, aber bisher ist mir sowas nicht unter die Linse gekommen tatsächlich. Unter die Fittiche.
Ja.
Klingt auf jeden Fall sehr außergewöhnlich, ja.
Das ist, also ich überlege halt, je nachdem, wenn es kommt am 28.06. raus, wenn ich mich irgendwann zufällig in der Buchhandlung wiederfinde. Ich glaube, dann werde ich spontan entscheiden, ob das mitkommt oder nicht.
Anne, denk dran, wir müssen an unserem Sub arbeiten.
Ja.
Ja, aber.
Okay. Okay, gut. Welche Neuvorstellung hast du denn dabei?
Ja, also, dann ist aber eine schöne Überleitung, die du da geschafft hast. kurzer Disclaimer, ich habe mich geirrt. Das Buch, was ich jetzt vorstelle, kommt nicht im Februar oder kam nicht im Februar raus, sondern im März, am Ende März, am 30. Mhm. März. Der Klappentext lautet wie folgt. Der Tag könnte für Naomi nicht schlechter laufen. In einer Kurzschlussreaktion flieht sie von ihrer eigenen Hochzeit, wird von ihrer entfremdeten Zwillingsschwester ausgetrickst, steht ohne Auto und Handtasche da und muss sich plötzlich um ihre Nichte kümmern, von der sie nicht wusste, dass es sie überhaupt gibt. Entgeistert bittet sie im erstbesten Diner um Hilfe und wird hochkant herausgeworfen. Denn ihre Zwillingsschwester, der sie zum Verwechseln ähnlich sieht, ist in Knockmouth, ich glaube, so heißt der Ort, äußerst unbeliebt. Und als ein attraktiver Fremder sie auf der Straße anbrüllt, reißt sie ihr die Hutschnur. Wo ist sie da nur hineingeraten?
Das klingt interessant.
Ja.
Ich finde das schön, da reißt dir die Hutschnur. Ja. Mag ich.
Es geht noch ein bisschen weiter. Hier steht Bad Boy Knox. So heißt er scheinbar. Hat in seinem Leben keinen Platz für Drama. Doch die wunderschöne Fremde, die aus dem Nichts für Unruhe in Knockmouth sorgt, bringt alles durcheinander. Als Naomis Leben direkt vor seinen Augen implodiert, ist das Mindeste, was Knox für sie und ihre Nichte tun kann, sein Gästehaus anzubieten. Doch dann werden aus ihren Schwierigkeiten handfeste Probleme. Knox ist sich sicher, er wird sich auf gar keinen Fall verlieben.
Er wird sich verlieben.
Natürlich wird er sich verlieben. auch das ist so klar wie das Amen in der Kirche in dem Fall, glaube ich. Schon wenn es so explizit da drauf steht auf dem Buch. Das Ganze heißt Things We Never Got Over von Lucy Score. Ist auch eine TikTok-Sensation, wenn ich das jetzt gerade hier richtig rauslese. Und ist Band 1, also ein Auftaktroman zu einer Trilogie, wie gesagt, und kam Ende März jetzt raus im Forever Verlag.
Okay, klingt interessant, huckt mich aber nicht. Wenn es aber einen Buchschnitt hat, überlege ich noch.
Ich glaube, es hat keinen, aber ich bin am Überlegen tatsächlich, ob ich es lese, weil ich wissen möchte, ob es nur so platt ist, wie ich es mir vorstelle, oder ob da noch viel, viel mehr dahinter steckt. Weil ganz oft, und ich hoffe, da kommen wir irgendwann mal rauf auf das Thema, ganz oft sind ja Klappentexte entweder sehr kryptisch geschrieben oder sehr detailliert geschrieben und leiten ganz oft in die Irre, dass man vielleicht von dem Buch denkt, es ist entweder zu platt oder zu hochtrabend und nachher enttäuscht ist oder es überwältigt einen, weil es doch ganz anders ist, als man dachte. Ich bin noch am Überlegen, aber ich kann noch nicht zu 100% sagen, ob ich das Ganze lesen werde. Ich sehe übrigens gerade, dass der zweite Band im April rauskam und der heißt Things We Hide From The Light.
Okay. Also wenn der zweite Band draußen ist, dann wird es schon eine ordentliche Fangemeinde dann auch haben.
Ja.
Gehe ich mal stark von aus.
Warum stehen dann so unterschiedliche Daten hier? Also hier steht, als ich jetzt gerade drauf geklickt habe, der 1. Juni ist das Erscheinungsdatum. Also ist noch nicht draußen, aber kommt demnächst raus.
Okay. So. Ich überlege gerade, wenn am 30. Juni das Buch rauskam, am 1. direkt der zweite Teil hinterher, wie machen das eigentlich Autoren?
Nee, 30. März.
30. März, Entschuldigung, ja. Wenn innerhalb von 3 Monaten der zweite Teil rauskommt, wie machen das Autoren? Ist vorher das Konzept klar? Vertrauen die Buchverleger so sehr da drin, dass sie wissen, das lohnt sich? Wird sowas sonst auch abgesäbelt? Das würde mich mal interessieren.
Gute Frage. Also in dem Fall ist es ja eine Autorin, die aus Amerika kommt, wenn ich das richtig jetzt sehe. Ich überfliege gerade mal ganz kurz. Wohnt scheinbar in Pennsylvania. Und ich kann mir vorstellen, dass das Buch vielleicht oder die Buchreihe im Englischen schon fast komplett erschienen ist.
Ja.
Und dass nur die deutsche Übersetzung einfach noch nicht hinterherkommt.
Das kann sein.
dass das so ein Ding ist. Also zumindest bei amerikanischen oder englischsprachigen AutorInnen könnte ich mir das vorstellen. Bei deutschen AutorInnen weiß ich es nicht, wie das da vonstatten geht. Ob da schon ein komplettes Konzept einfach vorliegt und eigentlich schon Band 1 und 2 quasi festgeschrieben sind und nur noch der dritte Teil irgendwie bis zur Hälfte erst da ist und noch zu Ende geschrieben werden muss. Wer weiß.
Gar nicht. Hören uns AutorInnen zu?
Das weiß ich nicht.
Meldet euch bei uns. Unsere DMs sind offen.
Wir sind neugierig. Interessiert, ja. Wir sind sehr neugierig, was sowas angeht. Es wären auf jeden Fall, also ich würde mich auch mal interessieren, wie das vonstatten geht. Oder ob Verlege halt einfach so sicher mit Autor oder Autorin XY ist, dass sie einfach sagen, no.
Ich glaube, das können die nicht. Das ist ja auch ein finanzielles Ding. Also du kannst ja nicht sagen so, ich vertraue dir zu 100%, hier hast du für 3 Bücher den Vertrag.
Ja. Also es wäre schon wild. Ich meine aber, da müsste ich jetzt nochmal nachlesen, dass es in Amerika eine Autorin gab oder gibt, bei der das so passiert ist. Und ich meine, es war Leigh Bardugo. Die hat, lasst mich jetzt nicht lügen, die Reihe geschrieben über, wie hieß es? Wortfindungsstörung, die auch verfilmt wurde auf Netflix jetzt.
Shadowhunter? Lock and Key?
Lock and Key wurde übrigens abgesetzt, nur so.
Ja, ich bin traurig.
Ich fand die Bücherreihe total. Ach, die Grisha-Reihe. Die Grisha-Reihe. Ich glaube, auf Netflix heißt das irgendwie, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber ich meine, dass die einen Autorenvertrag gekriegt hat, dass sie irgendwie für die nächsten so und so viel Bücher schon bezahlt wurde und die einfach jetzt schreiben kann, was sie will, so nach dem Motto. Shadow and Bone heißt die Netflix.
Ja. Ich glaube, wenn du halt etabliert bist, wie zum Beispiel in Fitzek, dann weißt du, okay, bei dem Verlag jährlich ein Buch und fein holen wir für 3 Jahre im Voraus.
Ja, ich glaube, wenn man etabliert ist und das ist, würde ich jetzt behaupten, die Schriftstellerin, könnte ich mir, also wie gesagt, vielleicht erzähle ich auch Quatsch gerade, ich müsste mich da nochmal reinlesen, aber ich meine sowas mal am Rande mitbekommen zu haben.
Auf jeden Fall.
Vielleicht ist ja auch ein Hörer oder eine Hörerin unter uns, die da mehr Infos hat, also sehr gerne auch nochmal schreiben. Aber ich will gar nicht so lange erzählen. Erzähl doch mal, was ist dein nächster Klappentext, Anne?
Genau, mein nächster Klappentext ist Band 2 von 3. Das heißt, wir starten mittendrin. Erscheint am 1. Juni. Dazu, es gibt aber ein paar Bücher, wo du auch mittendrin starten kannst, weil du abgeholt wirst. Und das schließe ich einfach mal hier, dass das funktionieren könnte.
Okay.
Es ist Teil 2 einer düsteren Krimi-Trilogie rund um Kommissarin Mina Dabiri und Mentalist Vincent Walder. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, um ein vertracktes Rätsel zu lösen und das Leben eines Kindes zu retten. Mit Mentalisten bin ich ja voll mit dabei. So. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Unter Hochdruck ermitteln die Stockholmer Kommissarin Mina Dabiri und ihr Team im Fall einer Kindesentführung. Es gab bereits einen ähnlichen Vorfall und er endete 3 Tage später in einer Tragödie. Doch auch diesmal können sie das Kind nicht retten. Als Mina auf einen dritten Fall stößt, ahnt sie, dass etwas Großes, Dunkles im Gange ist. Menschenhandel. Ein Pädophilenring. Gar eine Sekte? Da jede Spur in eine Sackgasse zu führen scheint, wendet sich Mina erneut an den genialen Mentalisten Vincent Walder. Nur gemeinsam kann es dem ungewöhnlichen Duo gelingen, das Rätsel hinter den Fällen zu entschlüsseln und die Uhr tickt.
Zum Thema Mentalist, ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich dich ja irgendwann mal nach einer Serie gefragt habe, die ich jetzt gucken kann. Und ich weiß noch, dass sowohl du als auch Olli mir The Mentalist empfohlen haben. Und ich habe da tatsächlich reingeguckt. Ich bin aber noch lange nicht durch. Ich glaube, es sind ja mehrere Staffeln. Ich muss schon sagen, um jetzt ganz kurz auf die Serie einzugehen, ich fand die Serie bisher sehr spannend. Ich finde halt aber den Protagonisten, also die Figur, super schwer greifbar. Ich bin ein Mensch, der sehr viel versucht, anhand von Mimik und Gestik zu lesen, wie die Menschen gerade, was sie gerade denken und wie es ihnen geht oder zumindest versuchen zu erörtern, für mich ist die Situation gerade in Ordnung oder fühlen die Menschen sich unwohl, und bei dem kann ich das so gar nicht so. Also es ist für mich super schwer teilweise, genau, den einzuschätzen, und ich glaube, das macht es für mich so schwer, da immer wieder zu gucken, was zur Hölle macht er dann? Und dann hat er so Übersprungshandlungen. Und ich sehe immer da so beim Gucken und denke mir so, was war das denn jetzt und warum macht er das? Aber ja, also ich finde, der Krimi klingt sehr, sehr spannend. Und wie du schon meintest, ich glaube auch, dass man da quasi, also dass quasi Band A2 quasi eine eigene Geschichte wahrscheinlich oder einen eigenen Fall beschreibt dann.
Genau.
Sodass man locker da den zweiten Band wahrscheinlich lesen könnte, dass vielleicht nur Anfangsinformationen ein bisschen fehlen zu den Protagonisten oder so.
Das Thema ist halt auch, ist es ein Bestseller aus Schweden? Ich finde, norwegische, schwedische Krimis bin ich voll mit dabei, denen vertraue ich. Die lassen sich Zeit, die nehmen dich mit in die Geschichte und die überraschen dich trotzdem noch. Irgendwie, da bin ich immer voll mit dabei. So Arschbombe rein, sehe ich mich.
Ja, muss man aber auch, genau. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, also ich habe noch nicht super viele schwedische und skandinavische Krimis gesehen oder gelesen. Aber von den Serien, die ich bisher so in die Reihe, in dieser Richtung geguckt habe, die sind halt sehr ruhig erzählt, ne? Sehr ruhig und slow paced, ne? Ein bisschen langsam. Und die entwickeln sich natürlich. Und am Ende ist es wie so eine kleine Bombe, so, die explodiert. Aber wenn man dafür gerade nicht bereit ist oder sehr ungeduldig ist, dann ist das gerade so gar nichts für einen. Und ich habe manchmal ja so sehr ungeduldige, unruhige Phasen in meinem Leben. Und da weiß ich ganz genau, da würde so ein Buch oder so eine Serie gerade gar nicht passen, tatsächlich.
Ja, das kann ich verstehen. Ja. Okay, was hast du noch mitgebracht?
Ich habe, halte dich fest, einen Thriller mitgebracht.
Nein.
Ja, ich habe mich im Zuge dessen, dass wir ja öfter mal auch gucken, was so auf dieser ominösen Spiegel-Bestsellerliste sind, über die wir ja auch schon gesprochen haben in Folge 3 zum Thema Ravenhall, habe ich mal geguckt, was denn da so aktuell in Anführungsstrichen gerade drauf ist. Und dieses Buch ist am 11. Mai erschienen im Heine Verlag und geht um Folgendes. Wenn du glaubst, diese Geschichte zu durchschauen, fängt sie erst an. Millie kann ihr Glück kaum fassen, als die elegante Nina ihr die Stelle als Haushaltshilfe inklusive Kost und Logis bei ihrer Familie auf Long Island anbietet.
Wie nett? Wie
bitte?
Wie nett?
Also,
Entschuldigung.
Schließlich hat sie eine Vergangenheit, von der niemand etwas wissen soll. Doch kaum ist Millie eingezogen, zeigt Nina ihr wahres Gesicht. Sie verwüstet das Haus und unterstellt ihr Dinge, die sie nicht getan hat. Ihre verwöhnte Tochter behandelt Millie auch ohne jeden Respekt. Nur Ninas attraktiver Mann Andrew ist nett zu ihr. Wäre da nur nicht Ninas wachsende Eifersucht? Hat sie Millie nur eingestellt, um ihr das Leben zur Hölle zu machen? Oder hat auch sie ein dunkles Geheimnis, von dem niemand etwas erfahren darf?
Finde ich gut. Das ist so ein bisschen, kennst du die Serie Revenge?
Ja.
Daran erinnert mich das gerade.
True, jetzt wo du es sagst, ja. Da ist ja der Anfangskontext ein bisschen anders, aber ja, ich weiß, was du meinst. Das Buch heißt Wenn sie wüsste und halte dich fest, es ist mit einem Farbschnitt, ja, farbigen Buchschnitt, aber nur in der Erstauflage erhältlich. Und geschrieben ist das Ganze von Frieda McFadden.
Ich glaube, ich schreibe mir das. Kannst du mir den Link schicken?
Aber sehr gerne.
Das kommt auf meinen Sub.
Genau, das ist im Heine Verlag tatsächlich erschienen. Wie gesagt, es steht auf der Spiegel-Bestseller oder Liste oder ist ein Spiegel-Bestseller. Also, wer weiß, ob diese Aussage hält, was sie verspricht. Ist ja immer so die Sache, ne?
Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, ich werde es mir holen. Ich werde es mir holen. Dafür sind ja die Klappentexte auch da, dass man vielleicht hat man ein Buch, wo man sagt so, Yes.
Ja.
Das ist es.
Also es wird noch ganz kurz dazu gesagt, eine wohlhabende Frau, ihr Hausmädchen, ein perfides Spiel beginnt. Fesselnd bis zur letzten Seite, Freda McFadden spinnt in ihren düsteren Psychothriller einen genialen Plot voller unvorhersehbarer Wendungen. Also wenn da jetzt nicht, wenn das jetzt kein Page-Turner ist, dann weiß ich aber auch nicht. Also da würde ich dann, wenn du mir jetzt sagst, der ist langweilig, dann bin ich ein bisschen traurig.
Ja, ich lese für dich. Ich sag dir Bescheid. Ja. Okay, mein letzter Klappentext. Mhm. Das wird jetzt wild. Ich sag dazu, direkt zu Anfang, es wird ein Thema thematisiert, was für mich sehr schwierig ist, aufgrund von Erfahrungen, Vergangenheit. Und aber genau deswegen finde ich das super interessant. Für Jonas scheint das Leben vorbei zu sein. Seine Frau hat ihn verlassen, seine Mutter gleitet immer weiter in die Demenz. Und seine Tochter mit dem schönen Namen Vantalia, auf Deutsch Wasserlilie, ist nicht mehr die, für die er sie hielt. Deshalb entwickelt er einen narrensicheren Plan. Er kauft sich ein One-Way-Ticket und fliegt in ein vom Krieg zerstörtes Land. Das einzige Gepäckstück ist sein Werkzeugkasten. Vielleicht muss er einen Haken an die Decke anbringen, für das Seil. Das Hotel, in dem er sich einquartiert, ist so marode, wie der ganze von einem Krieg verwüstete Ort. Mit seinem Werkzeug und mit dem handwerklichen Geschick hilft er den Frauen im Dorf, ihr Zuhause wieder aufzubauen. Und auch der jungen Frau, die mit ihrem Bruder das Hotel führt. Plötzlich ist es für ihn nicht mehr so dringend zu sterben. Die Begegnungen mit ihr lassen ihn wieder an eine Zukunft denken. Das einfühlsame Porträt eines Mannes, dem das Leben abhanden gekommen ist und der weit reisen muss, um wieder zu sich selbst zu finden. Oh Gott, geht schon los. Entschuldigung, mal kurz die Stimme weggebrochen.
Alles gut.
Ja, das ist keine leichte Kost, aber ich glaube, das ist eine ganz wertvolle Kost.
Ja, das also glaube ich und hoffe ich auch, dass es auch wunderbar geschrieben ist, weil es ist ja immer noch so, dass generell psychische Krankheiten immer so ein bisschen, ne, also runtergeredet werden, auch Depressionen noch immer, also es kommt immer mehr, aber es ist trotzdem immer noch an dem Punkt, wo viele noch sagen, ach, geh doch mal raus, ach, lächel doch mal oder mach doch mal ein bisschen Sport. Ja, und
Vitamin D-Mangel.
Ne?
Ja.
Und gerade auch bei Männern, das so runtergespielt wird, also da ist es, glaube ich, ganz, ja, ich will jetzt nicht, interessant ist, glaube ich, das falsche Wort, was man in dem Fall jetzt benutzen sollte. Aber doch sehr lehrreich, auch mal von sowas zu lesen. Das ist, ja, es macht von niemandem halt. Und auch diese Gedanken machen von niemandem halt. Und dass auch Lebenssituationen dazu führen, dass man so an so einem Punkt kommt, wo man sagt, das war's jetzt so. Und dafür finde ich aber den Turn ganz schön, dass er halt für sich etwas findet wieder, was es für ihn wertvoll macht, dafür zu leben und zu,
Das, ich finde das auch ganz schön, dass der Klappentext das halt nicht so negativ dastehen lässt, sondern diesen Blick direkt mitbringt, was halt für das Thema auch so wichtig ist. Also ich glaube, es landet, also ich glaube, ich werde es mir holen, bis ich das aber lese, wird eine Zeit vergehen und dafür muss ich gefestigt sein einfach.
Ja.
Das wird ein Buch sein, wo du richtig mitfühlst, wo du mitweinst, wo du dich vielleicht auch freust und wo du dir die kleinen Sonnenstrahlen, die dann einfach durchkommen, auch wirklich mit, du fühlst es wahrscheinlich mit. Also so ein Gefühl habe ich da in die Richtung.
Ja. Ist so ein bisschen auch in Richtung, das Buch hattest du ja auch mal vorgestellt im Klappentext der Woche, wie die Mitternachtsbibliothek, ne, wo ich auch gesagt habe, da muss man, glaube ich, einfach in dem Fall bereit für das Buch sein. Und wahrscheinlich wären das beides so Bücher, die ich so in Stücken lesen würde, also die ich nicht so am Stück durchlesen könnte, sondern immer mal wieder eine Pause machen müsste zum Durchatmen, weil ich glaube, je nachdem, wie die Bücher auch geschrieben sind, ist das natürlich sehr schwere Kost, die man nicht einfach so locker leicht mal durch die, also wo man nicht einfach so locker leicht über die Seiten fliegt.
Ich habe den Klappentext gelesen, mir ist die Stimme kurz weggebrochen. Ja. Also,
Ja, Also ich glaube ja, das wäre auch ein Buch, was auf, wenn es auf meiner Leseliste landen würde, wo ich sehr viel Zeit mir mitnehmen würde, um es dann zu lesen. Aber nicht
so zwischendurch.
Nee.
Ja.
Okay. Ganz anders, um das Thema wieder ein bisschen in eine andere Richtung zu lenken, das Buch, was ich jetzt mitbringe.
Mord und Totschlag? Thriller?
Nein. Nein.
Krieg?
Du kennst mich doch. Nein.
Ach, Liebe und Fantasie und Hexen.
Ah, na, nicht ganz. Nein, nicht ganz. Aber es geht um Liebe. Tatsächlich geht es um große Liebe, um eine sehr, sehr große geschichtliche Liebe auch. Denn ich habe das Buch mitgebracht.
Ich habe gar nicht den Namen gesagt. Oh mein Gott.
Oh,
ich habe das Buch gar nicht vorgestellt.
Oh, jetzt hatte ich so eine schöne Überleitung. Na toll. Ich stell dir das Buch mal vor.
Es tut mir leid. Das Buch heißt Hotel Silence. Und jetzt Es erscheint am 19. Juni. Ich entschuldige mich vorher. Der Kuckuck.
Der Kuckuck.
Der Autor.
Der Kuckuck-Autor, ja.
Der Autor heißt Adur Awa Östreut.
Oh je, das ist aber echt ein schwerer Name.
Ich habe es auch hundertprozentig falsch ausgesprochen. Es tut mir leid, ich entschuldige mich direkt im Vornherein. Ist im Inselverlag, also erscheint im Inselverlag. Und ja, also es wird halt auch gesagt, ihre Fantasie, oh, es ist eine Sie. Oh, Entschuldigung, falsches Geschlecht, komplett. Ihre Fantasie, ihr Charme nehmen uns sofort mit in diesen Roman ein. So, noch abschließend. Und jetzt tut mir leid, ich habe deine Überleitung versaut.
Warte, wir tun einfach so, als wäre das nie passiert. Ja. Ich habe ganz entgegen zu dem, was du jetzt gerade vorgestellt hast, jetzt etwas, was vielleicht die Stimmung ein bisschen nimmt. Nein, Anne.
Was Mörderisches?
Nein, Anne.
Eine Dystopie? Dystopie?
Nein, Anne, du kennst mich doch.
Oh, was mit Hexen und Romantik?
Nein, also fast. Ich habe etwas mit Liebe mitgebracht.
No.
Mit einer sehr großen Liebe. Mit einer geschichtlichen. Okay, jetzt wird's wild. Aber tatsächlich geht es um eine sehr große geschichtliche Liebe auch. Und der Klappentext lautet wie folgt. An einem sonnigen Septembertag im Jahre 1761 begegneten sie sich zum ersten Mal. Innerhalb weniger Stunden heiraten sie und sie werden Geschichte schreiben. Die als deutsche Prinzessin geborene Charlotte von Mecklenburg-Strelitz ist schön, eigensinnig und äußerst intelligent. Nicht gerade das, was der britische Hof für den jungen König ausgesucht hat. Ihr wird es nicht leicht gemacht, sich in der komplizierten Politik des Hofes zurechtzufinden. Und sie muss ihr Herz hüten, denn sie verliebt sich in George, auch wenn er sie wegstößt und erschütternde Geheimnisse verbirgt. Sie aber hat die Macht, die Gesellschaft neu zu gestalten. Deshalb darf ihre Ehe nicht scheitern. Charlotte muss kämpfen, für sich, für ihren Mann und für all ihre neuen Untertanen. Denn sie wird nie wieder nur Charlotte sein oder Charlotte. Stattdessen muss sie ihr Schicksal erfüllen, als Königin. Kannst du dir denken, worum es geht?
Nein, ich bin total schlecht.
Nein.
Sissi?
Okay.
Nein. Sissi ist es nicht.
Nee. Das heißt, es ist ja eine Verbindung von Deutschland und dem United Kingdom, also England.
Ich überlege gerade.
Und es geht, soll ich es dir verraten?
Ja, ich kenne mich nur mit England und Frankreich aus und Schottland.
Es geht um Queen Charlotte. Bevor es die Bridgerton gab, veränderte diese Liebe die Welt.
Oh mein Gott!
Ja!
Oh doch, da kam doch jetzt gerade die Serie raus.
Genau.
Die habe ich doch gesehen. Wie konnte ich das denn verdrängen?
Ja, ist quasi das Buch zur Netflix-Serie. Und da geht es um diese Liebe von Charlotte und George oder auch dem Bauer George, dem König George. Oh,
das ging mir auch so ans Herz.
Ja, also wer das Buch nicht gelesen hat oder nicht lesen möchte, ich persönliche Empfehlung, ne? Ich finde, es ist ja ein Prequel, also spielt vor Bridgerton. Und wer Bridgerton schon mochte, dem kann ich die Serie wirklich sehr, sehr doll ans Herz legen. Das ist teilweise sehr tragisch, auch was da genau passiert, sehr tragisch. Aber ich habe mich im Zuge dessen, ich weiß gar nicht, ob ich das in irgendeiner Podcast-Folge schon mal gesagt habe, kann ich mich jetzt nicht ganz erinnern, ob das schon Thema war. Aber ich habe mich im Zuge dessen tatsächlich so ein bisschen mit König George ein bisschen näher befasst. Und was ich sehr interessant fand, ist im Gegensatz dazu, dass er sich ja in der Serie selber diesen Namen gibt, Bauer George, ist es so, dass tatsächlich in der Realität er quasi von seinen Untertanen so diese Spitzen bekommen hat und er belächelt wurde dafür, dass er der Bauer George ist und dass er mit dem einfachen Leben beschäftigt hat und mit Landwirtschaft und viel Zeit auch mit seiner Familie verbracht hat. Dafür wurde er sehr belächelt. Und im Gegensatz aber zu allen anderen hohen Tieren in der Geschichte hatte er nie eine Mätresse oder einen Seitensprung. Und ich finde, das sagt viel aus. Ja. Sehr, sehr viel.
Wir waren ja im April im Urlaub und da haben wir auch ein Schloss besichtigt, also ein kleines Landschloss. Da wurde auch so einiges gezeigt. Unter anderem war halt auch groß ausgestellt ein Bild der Mätresse und das war die schönste dort und alles. Es war damals so normal. Das ist super schwierig. Und das ist halt so, ich glaube, als König, du hast es schwer. Ich meine, die haben dann auch, wir waren auch dort im Schlafsaal und alles. Alle Leute kamen, so 20 Leute, zum Ankleiden und da wurde das Wichtigste beredet vom Tag und auch wieder dann zum Auskleiden. Du hast ja gar keine Zeit, du hast gar keine Zeit, irgendwas heimlich zu machen. Ich frage mich, die hatten kein Prim, also es ist wahrscheinlich so wie jetzt bei unserem Promis so, dass du kaum halt Zeit hast zum Durchatmen und irgendwie eine eigene Persönlichkeit aufzubauen.
Ja, ich glaube, du musst auch einfach nur funktionieren in dem Fall. Ja. So, du bist halt einfach eigentlich nur gepolt zu funktionieren. Und ja. Wie das auch in der Geschichte so ist, ne? Also Charlotte ist ja auch quasi einfach nur ganz böse gesagt dafür da, dass sie halt verheiratet wird, dass eine Verbindung zwischen England und Deutschland dass da so eine Connection stattfindet und so ein Pakt quasi besiegelt wird, weil die Tochter einfach an das Königshaus weitergegeben wird, quasi. Ja.
Verheiraten, Kinder kriegen, ja. Thronerben zeugen.
Ja.
Oh. Ach Gott. Fabi.
Genau. Kurz noch, das Ganze ist im Harper Collins Taschenbuchverlag erschienen, ist am 9. Mai erschienen. Also wer sich das Buch nochmal zu Gemüte führen möchte, der sollte das tun. Ansonsten ist die Serie ja auch da und ich glaube, die greift auch sehr, sehr viel auf. Ich kann das jetzt nicht vergleichen, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich glaube, dass da auch sehr viel aufgegriffen wird. Ja, okay.
Ach, das war wieder ein inneres Blümchenpflücken mit dir.
Ja, inneres Kuchenessen ohne Kuchen. Aber ja.
Ich habe noch Geburtstagskuchen. Ich mache mir gleich ein
Sehr
Stück
gut.
ab.
Oh.
So muss es sein. Denkt ihr daran bei Spotify? Gerne ab in die Kommentare mit euch. Wir freuen uns immer sehr, von euch zu lesen. Und sonst bewertet uns auf allen Plattformen. Erzählt euren Geschwistern, euren Kindern, euren Nachbarn, euren Lehrern, euren Arbeitskollegen von uns.
Und jedem, den es nicht interessiert.
Ja, jedem. Und habt noch einen wundervollen Tag. Dankeschön, Fabi.
Ja, dankeschön, Anne. Und dankeschön an euch da draußen.
Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Tschüss.